Ja, ich bin ganz froh, dass ich hier über Momentaufnahmen der digitalen Gesellschaft reden kann. Als ich nämlich die Einladung bekam zum Social Community Day, dachte ich, oh mein Gott, muss ich schon wieder Web 2.0 erklären. Aber das ist zum Glück 2013 anscheinend hier zumindest vorbei. Also diese Einladung gibt es immer noch und mittlerweile habe ich dann auch nach ein paar Jahren keine Lust mehr zu erklären, was ein Blog ist und dass Twitter ganz sinnvoll ist. Und ich bin auch froh, dass hier der Diskurs schon so angekommen ist, dass Facebook nicht böse ist. Über das Dschungelcamp können wir uns nochmal unterhalten. Das muss ich auch zugestehen, ich habe es noch nie gesehen. Ich bin aber auf Facebook, wobei ich sehr bewusst auf Facebook bin und diese ganzen Problematiken kenne und eigentlich auch jedes Mal, wenn ich Facebook nutze, ein schlechtes Gewissen habe, aufgrund meiner Vorkenntnisse. Andererseits bin ich da, weil ich mit Leuten kommunizieren möchte. Und es ist leider der beinahe Monopolistenstandard, wenn nicht sogar der Monopolist mittlerweile, weil, naja, andere Infrastrukturen gibt es zwar, aber da kann ich mit mir selbst kommunizieren oder mit einzelnen Freunden, aber nicht mit dieser großen Masse. Und das ist eigentlich ein Problem, weil wenn man sich anschaut, wie haben früher Öffentlichkeiten funktioniert, wie funktionieren heute noch Öffentlichkeiten, dann gibt es einen Unterschied, ob ich auf einem Marktplatz bin, von meinen Bürgerrechten Gebrauch machen kann, dort demonstrieren kann oder ob ich in ein Einkaufszentrum gehe und sobald ich da demonstrieren möchte, meine politische Meinung äußern möchte, mich mit mehr als 3 Leuten treffen möchte, einfach mal vom Sicherheitsdienst vor die Tür begleitet werden kann. Und das ist so der große Unterschied. Also wir haben es hier auf einmal mit privatisierten Öffentlichkeiten zu tun, die die Regeln festlegen, wie wir miteinander kommunizieren. Und das mag im Moment noch nicht so problematisch sein, aber stellen Sie sich mal vor, wenn jetzt mehr als 25-30% der deutschen Internetnutzer oder gar Bevölkerung bei Facebook sind, was bedeutet es dann, wenn wir auf einmal abhängig werden von Algorithmen, die dann mal bestimmen, dass halt ein bestimmtes Posting gelöscht wird von Ihnen oder Ihr Account wird auf einmal gesperrt oder gelöscht. Weswegen erfahren Sie vielleicht nie. Wenn es könnte Probleme geben, wenn auf einmal irgendwelche unterbezahlten, schlecht gelaunten Mitarbeiter im mittleren Westen der USA, die ein gewisses religiöses Weltbild besitzen, auf einmal anfangen zu entscheiden, was denn jetzt moralisch in Ordnung ist auf Basis der allgemeinen Geschäftsbedingungen oder nicht. Ich weiß nicht, was schlechter ist. Irgendwelche Algorithmen, die außer Kontrolle geraten oder schlecht gelaunte religiöse Eiferer, die dann einfach mal in Minijobs bestimmen, wie dieses Weltbild denn weltweit aussehen soll. Und da denken Sie wahrscheinlich, das kommt vielleicht mal zukünftig. Nein, das ist aber jetzt schon da bei Facebook. Es gibt so diese schöne Grafik und beinahe hätte ich eine Präsentation gemacht, eigentlich nur um diese eine Grafik zu zeigen, wo das New Yorker Intellektuellenblatt namens New Yorker eine Grafik oder eine Karikatur von Adam und Eva unter dem Baum, also dem Baum im Garten Eden hatte. Und Adam und Eva sind da nackt drauf zu sehen. Es ist eine gezeichnete Karikatur, also es ist keine Pornografie oder so weiter, aber diese Karikatur wurde dann von Algorithmen oder von schlecht gelaunten, irgendwie brüden Menschen einfach mal zensiert, also gelöscht, weil sie entsprach nicht den allgemeinen Geschäftsbedingungen von Facebook. Und jetzt fragen sich wahrscheinlich, warum? Es waren nicht die Brustwarzen des Mannes, wie Facebook später mitteilte. Es waren die Brustwarzen der Frau, die als kleine Punkte irgendwie gezeichnet darauf zu sehen waren. Also da fragt man sich dann mal, also abgesehen von Gleichberechtigungsdebatten, so warum und was nehmen die sich eigentlich raus? Apropos allgemeine Geschäftsbedingungen. Wer von Ihnen hat eigentlich mal diese allgemeinen Geschäftsbedingungen gelesen? Wenn man sich bei Facebook anmeldet, 2 Personen, ja. Also ich habe auch aufgegeben. Ich habe mir die 47 Seiten nicht komplett durchgelesen. Ich habe es mir immer mal wieder vorgenommen. Aber immer, wenn ich dann mir neu vornehme, gibt es schon wieder neue. Und das sind halt diese Verträge, die wir abschließen. Das ist halt quasi, Facebook gibt uns die Bedingungen vor. Wir sind die Lemminge und laufen hinterher, weil uns ansonsten irgendwie die Kommunikation mit anderen Menschen verwehrt wird. Und das ist ein großes Problem. Ich weiß auch nicht, wer von Ihnen hat schon mal die Datenschutzbestimmungen durchgelesen von Facebook, weil die Datenschutzbestimmungen sind auch wieder ungleich die allgemeinen Geschäftsbedingungen. Das sind dann weitere 40 Seiten, die genau beschreiben, was man alles darf, beziehungsweise was man nicht darf, was aber Facebook wiederum darf. Und das ist ein zusätzliches Problem. Also wie gehen wir damit um, dass unsere Öffentlichkeiten auf einmal privatisiert sind, von Unternehmen geführt werden, die wir noch nicht mehr kontrollieren können, die wir noch nicht mehr mit unseren Datenschutzbehörden kontrollieren können? Das sind so die ungeklärten Fragen, die wir im Moment irgendwie auch in diesem in diesem Beginn einer digitalen Gesellschaft haben. Und das sind die politischen Debatten, die im Moment geführt werden. Ein Schauplatz ist beispielsweise im Moment Brüssel. In Brüssel wird die EU-Datenschutzreform diskutiert. Das kann im Mai schon alles um sein. Brüssel hat einen Aufschlag gemacht, um unser deutsches Datenschutzrecht sozusagen, unsere Grundlinien nach ganz Europa zu übertragen, um in ganz Europa ein stärkeres Datenschutzrecht durchzubringen. Weil wir haben im Moment die Situation, die US-Unternehmen wie Google, wie Facebook, die gehen natürlich alle nach Irland, weil in Irland gibt es halt so lasche Datenschutzbestimmungen, weil die haben halt kein Interesse, dass die Unternehmen da wieder weggehen, weil die sollen ja Arbeitsplätze in Irland schaffen. Und die gehen natürlich alle nach Irland, weil sie da so gut wie keine Steuern bezahlen, aber auf dem EU-Markt dann angekommen sind. Und diese EU-Datenschutzreform versucht, dieses ganze Niveau des Datenschutzes in Europa zu erhöhen, dass es halt weniger Schlupflöcher gibt. Und was machen die US-Konzerne? Die machen massivstes Lobbying. Die kommen nach Europa und versuchen zu verhindern, dass wir hier insgesamt einen stärkeren Datenschutz bekommen, weil denen sehr bewusst ist, wenn wir hier in Europa stärkere Datenschutzregeln bekommen, dann müssen sich Google und Facebook weltweit anpassen, weil der europäische Markt ist so groß, dass sie nicht einfach sagen können, es gibt jetzt zwei verschiedene Facebooks, eins für die Europäer, eins für die Amerikaner und den ganzen Rest. Das Ganze geht schon so weit, dass halt alle amerikanischen Nichtregierungsorganisationen, die sich irgendwie um Verbraucherschutz und Datenschutz kümmern, uns fast schon flehentlich bitten, dass wir hier mal stärkeren Datenschutz durchsetzen sollten, weil die haben in den USA keine Chance dazu. Und das Traurige ist halt, dass das ganze massive Lobbying, vor allen Dingen von US-Unternehmen, so viel Druck erzeugt, dass beispielsweise die Bundesregierung sagt, naja, also unser deutscher Datenschutz ist eigentlich nicht so cool, so, den wollen wir auch nicht in ganz Europa haben. Also die deutsche Regierung blockt, obwohl sie sich immer darstellen, als wären wir die tollen Datenschützer. Und das ist ein Problem. Also was wir auf jeden Fall brauchen, ist ein Bewusstsein dafür, dass es hier eine historische Chance auf der EU-Ebene gibt, jetzt in den nächsten Monaten eine grundlegende Datenschutzreform zu schaffen, um mal zumindest auf dieser Baustelle diese privatisierten Öffentlichkeiten ein bisschen mehr demokratisiert bekommen. Aber das ist nur eins von verschiedenen Themen. Ein anderes Thema ist die Netzneutralität, ein Begriff, der so sperrig ist, dass man ihn immer erstmal erklären muss. Unter Netzneutralität wird zumindest im Internetbereich, die Netzneutralität kann man auch im Strombereich irgendwie feststellen und so weiter, das sogenannte End-to-End-Prinzip verstanden. Das End-to-End-Prinzip ist eine sehr weise, grundlegende Infrastrukturentscheidung, die Ingenieure vor 30, 40 Jahren geschaffen haben, als sie die Grundlagen für das Internet geschaffen haben. Es ging darum, dass man sich damals gedacht hat, in diesen Netzwerkinfrastrukturen nehmen wir die Intelligenz aus den Knotenpunkten des Netzes weg und lassen die Enden, also die Computer an den Enden der Netzwerke, darüber entscheiden, was passiert. Das End-to-End-Prinzip hat uns dieses Internet gebracht. Das Gegenteil vom End-to-End-Prinzip ist Kabelfernsehen, wo halt irgendwie mal einfach mal gesendet wird, was wir konsumieren dürfen. Das End-to-End-Prinzip und die Netzneutralität und das Internet sagt, dass wir an den Enden entscheiden können, welche Hardware wir nutzen wollen, welche Software wir nutzen wollen, welche Dienste und Services wir nutzen wollen. Ich glaube, den meisten oder allen sollte bewusst sein, das hat das Internet groß gemacht. Aber das ist leider nicht Gott gegeben, weil mittlerweile gibt es Technologien, die eingesetzt werden können, um an den zentralen Knotenpunkten sogenanntes Verkehrsmanagement zu betreiben. Das wird dann ganz gern in repressiven Regimen eingesetzt, um mit Verkehrsmanagement mal in China den Dalai Lama irgendwie rauszukopieren und andere Sachen zu machen. Und in Deutschland wird es dann eingesetzt, um bestimmte Dienste einfach mal zu blockieren, weil kann man ja machen. Das Problem ist, dass damit eigentlich dieses offene Internet immer weiter gefährdet wird. Wir haben in Deutschland mittlerweile die Situation, dass wir Provider haben, die dann einfach mal bestimmte Services drosseln. Das kriegen sie gar nicht so genau mit. Das steht dann irgendwo versteckt in den allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wir haben im mobilen Internet das größere Problem, dass da auch sehr viel in allgemeinen Geschäftsbedingungen drinsteht, was wir gar nicht verstehen, was ich gerade so verstehe, aber dann auch immer nachfragen muss, wie ist denn das eigentlich gemeint, wenn zum Beispiel bei Vodafone und T-Mobile in vielen Verträgen drinsteht, Peer-to-Peer-Verbindungen sind verboten. Und dann guckt man dann mal bei Vodafone.de oder bei T-Mobile.de, was ist denn eine Peer-to-Peer-Verbindung? Wie definieren sie das? Und dann stellt man fest, die übersetzen das mit einer Computer-zu-Computer-Verbindung. Also Sie müssen sich das mal vorstellen, Sie kaufen einen Internetanschluss, aber im Kleingedruckten ist die Internetnutzung verboten. Und das kann einfach so nicht sein. Was halt fehlt, und da gibt es auch im Moment leider noch keine Mehrheiten, ist eine gesetzliche Festschreibung der Netzneutralität, dass halt Providern verboten wird, mit solchen Mechanismen einfach mal so ein offenes Internet immer weiter schleichend kaputt zu machen und dass wir uns dazu bekennen, dass diese Offenheit, diese Innovationsvielfalt, diese neuen Möglichkeiten von Meinungsfreiheit einfach mal geschützt werden sollten. Kommen wir nochmal zu einem ganz anderen Thema, was eigentlich noch wichtiger ist, weil wir davon jetzt schon noch mehr betroffen sind. Und es ist eine sehr emotionale Debatte, es geht um das Urheberrecht. Ich beschäftige mich jetzt seit bald 15 Jahren mit dem Urheberrecht. Ich wäre ganz froh, wenn ich auch mal andere Hobbys bekommen könnte, weil es ist kompliziert. Es ist so kompliziert, dass man eigentlich ein Jurastudium dafür bräuchte, um es halbwegs zu verstehen. Aber man redet mal mit Volljuristen und stellt halt fest, wenn sie sich nicht auf Urheberrecht spezialisiert haben, müssen die auch erstmal immer noch nachschlagen, wie denn jetzt genau dieser eine Fall sein sollte. Das Urheberrecht ist so kompliziert, dass die Bundeszentrale für politische Bildung ein Buch herausgebracht hat, Urheberrecht für Einsteiger, auf 400 Seiten, die sie im Optimalfall auswendig lernen sollten, wird genau erklärt, was man berücksichtigen sollte, wenn man im Internet als Sender aktiv wird. Und als Sender werden wir mittlerweile fast alle aktiv, wenn wir bloggen, wenn wir auf Facebook unterwegs sind und. In diesen 15 Jahren habe ich mir dann auch irgendwann mal gedacht, wann war eigentlich meine erste Urheberrechtsverletzung? Man denkt ja immer, das kommt ja erst mit Napster und so weiter. Pustekuchen. Mittlerweile habe ich das so zurückverfolgt, dass es irgendwann zwischen meinem 8. und 9. Lebensjahr gewesen sein muss. Wir waren in der Schule. Wir haben in der Schule Collagen gebastelt, wie man es so früher machte. Also heutzutage macht man das ja mit Videos und so weiter, aber wir hatten früher sowas nicht. Ne? Also wir mussten halt langweilige Bilder aus der Zeitung ausschneiden, zusammenkleben. Das war ja alles legal, das war vom Recht auf Privatkopie gedeckt. Wir haben dann nur die Collagen in der Schule aufgehangen. Das war eine öffentliche Aufführung. Dafür hätten wir jeden einzelnen Fotografen um Erlaubnis bitten sollen. Das war also quasi eine Urheberrechtsverletzung, die erste in meinem Leben. Wahrscheinlich haben Sie auch alle schon Urheberrechtsverletzungen begangen. Wir hatten nur Glück, es hat keiner geahndet, es hat keiner mitbekommen. Nur heutzutage macht man halt die Collagen irgendwie mit Videos. Man stellt sie auf YouTube und seinen Freunden irgendwie das Ganze zu zeigen. Das Ganze wird automatisiert festgestellt. Diese ganzen Abmahnungen werden mittlerweile auch immer mehr automatisiert verschickt, wo man dann auf einmal Rechnungen bekommt über 1.000 Euro oder noch mehr, allein für zur Bezahlung von irgendwelchen Anwälten, die ein windiges Geschäftsmodell gefunden haben. Das ist so vollkommen absurd, dass es dazu führt, dass 100.000 junge Menschen vor allen Dingen gegen ACTA bei Minustemperaturen auf die Straße gehen. Das ist so absurd, dass, wenn dieser Trend weiter anhält, wir irgendwann kein Urheberrecht mehr haben, weil die Akzeptanz einfach wegfällt. Und ich finde das, ehrlich gesagt, als Urheber wiederum, der sich für eine Reform des Urheberrechts einsetzt, nicht gut, wenn diese Akzeptanz nicht mehr da ist. Ich möchte ein anderes Urheberrecht haben. Ich möchte ein Urheberrecht haben, wo ich für meine kulturellen Praktiken nicht kriminalisiert werde, weil ich bin kein Krimineller. Ich sehe mich zumindest nicht als Krimineller. Ich glaube, die meisten von Ihnen sehen sich auch nicht als Kriminelle. Und es gibt so verschiedene Stellschrauben, die man da machen könnte. Es ist ja die absurde Situation, dass in den USA viel mehr legal ist im Copyright, als wir hier in Deutschland machen dürfen. In den USA, die haben so eine Fair-Use-Regel, nennt sich das. Nicht ganz einfach auf Deutschland übertragbar, aber man kann halt sagen, so diese Fair-Use-Regeln, die bieten so eine Art Recht auf Remix. Da ist von der Verfassung, vom Recht auf Meinungsfreiheit gedeckt, dass man zu Bildungszwecken, dass man zu Zwecken der freien Meinungsäußerung aus politischen Zwecken einfach mal Remixe legal machen kann und nicht dagegen vorgegangen werden kann. Wir könnten das in Europa auch haben, wenn wir beispielsweise in der europäischen Copyright Directive, der europäischen Urheberrechtsgesetzgebung, die jetzt demnächst vielleicht mal evaluiert und reformiert werden sollte, eine neue Schrankenregelung einführen würden. Eine Schrankenregelung für sogenannte transformative Werke, um halt diese kulturellen Praktiken einfach mal zu legalisieren, wie es sinnvoll wäre. Ja, und damit könnten wir auch ganz andere Sachen legalisieren, ne? Oder einfach mal eindeutig klären. Ich weiß nicht, ob Sie die Diskussion mitbekommen haben, so in deutschen Blogs und unter Juristen vor allen Dingen wird seit einigen Wochen heftig diskutiert, wie ist es mit der Nutzung von Facebook und Co., wenn man da einen Link hineinkopiert, um auf einen Artikel in einem Medium zu verweisen, da wird ja immer ein Vorschaubild mit angezeigt. Ja, und wenn man da sich die Diskussion unter Juristen anschaut, stellt man fest, der eine Jurist sagt, ja, das könnte eine Urheberrechtsverletzung sein. Der andere sagt, ja, das ist ganz sicher eine. Der dritte sagt, nee, vielleicht auch nicht. Der vierte sagt, kommt auf das Gesetz an. Der fünfte sagt, kommt auf das Landgericht an und so weiter. Also Rechtsfreiheit sieht echt anders aus. Das könnte halt mit so einem Recht auf Remix im europäischen Copyright, Urheberrecht gelöst werden. Aber das wäre halt auch nur diese eine Stellschraube. Ich will jetzt erstmal gar nicht mit File-Sharing anfangen, das ist eine ewige Debatte, aber kommen wir mal zum Bildungsbereich. Bildungsbereich haben wir die Situation, dass eigentlich Lehrer, Sie erinnern sich, diese Collagen und so weiter, so gut wie gar nichts machen dürfen. Es gibt zwar jetzt einen neuen Rahmenvertrag und so weiter, aber der ist auch wiederum so kompliziert ausgelegt, dass man gar nicht so genau weiß, ob man überhaupt etwas digital im Unterricht verwenden darf. Und dieser neue Rahmenvertrag zwischen Schulbuchverlagen und so weiter Bildungsministerien hatte ja eine Vorgeschichte. Und diese Vorgeschichte war der sogenannte Schultrojaner. Also was fiel Deutschland irgendwie 2012 ein? Den fiel ein, um irgendwie gegen Digitalisierungen im Schulbereich vorzugehen, wollte man eine unheimliche Online-Durchsuchung von Schulrechnern machen. Zumindest hatten die Einführung dieser unheimlichen Online-Durchsuchung unsere Bildungsminister in einem Rahmenvertrag zugestimmt. Es war keinem aber so genau bewusst, was das bedeutet, ne? Dass man halt da irgendeine Trojaner-Software über 10% aller Schulrechner drüber laufen lassen wollte, um mal zu schauen, wo haben denn Lehrer jetzt einfach mal heimlich irgendwas eingescannt, um ihren Schülern das für den Unterricht zur Verfügung zu stellen. Das Ganze ist sowas von absurd, dass eigentlich unsere ganze Digitalisierung und unser ganzer Bildungsbereich irgendwie noch im 19., 20. Jahrhundert feststeht. Und das ist ein Problem. Und wenn Sie an einer Open-NRW-Strategie sitzen, kann ich Ihnen nur empfehlen, das nicht nur auf Open Data und maschinenlesbare Daten irgendwie zu konzentrieren, was sehr notwendig, wichtig und sinnvoll ist, sondern auch offene Bildungsmaterialien hinzuzunehmen. Also zu schauen, was können wir von Open Source Projekten wie Wikipedia und so weiter lernen, um gemeinschaftlich Bildungsmaterialien zu erstellen, die möglicherweise dann noch ein bisschen aktueller sind, als zumindest die Schulbücher, die ich hatte, als ich zur Schule ging. Ich bin hier ganz in der Nähe aufgewachsen, aber das war halt dann auch noch, also ich kenne halt NRW und den Schulbereich, das war auch noch so die Zeit, als die Mauer fiel und ich glaube, ich hatte irgendwie, fast 8 Jahre meines Schullebens einen Atlas, wo noch die Mauer eingezeichnet war, aber die Mauer schon lange wieder weg war, so, ne? Und deswegen offenen Bildungsmaterialien könnten wir das Ganze ein klein wenig verhindern. Kommen wir zum Schluss so, wir haben halt einen Medienwandel, wir haben im Moment eine große Diskussion über die sogenannte Haushaltsabgabe, was so absurd ist, wo man sich dann manchmal fragt, so schön, wir müssen jetzt alle bezahlen für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, auch diejenigen, die sich bisher so ein bisschen durchgemogelt haben, müssen jetzt wahrscheinlich auch bezahlen, aber was kriegen wir eigentlich dafür? Ich habe keinen Fernseher, habe ich gerade schon mal gesagt, ich gucke alles online, aber es wird einem gar nicht so einfach gemacht. So, ne? Irgendwie Sachen verschwinden nach 7 Tagen, bei Günther Jauch verschwindet früher, warum weiß nur er, andere verschwinden ein bisschen später. Also man weiß eigentlich gar nicht mehr so genau, wann was kommt. Dazu haben wir dann immer das Problem, nicht mit jedem Rechner kann man auf diese Angebote zugreifen. Manchmal hat man dann einfach die falsche Software installiert, weil man sich um offene Standards kümmert. Und ich hätte gerne einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wenn ich ihn schon bezahle, und ich bezahle ihn eigentlich gerne, weil ich ihn für demokratisch wertvoll halte, der nicht mehr unsinnigerweise alles depubliziert, weil im Internet ist echt genug Platz, da passt noch eine ganze Menge rein, der konsequent offene Standards einhält, der mich nicht zwingt, bestimmte sogenannte proprietäre Standards zu installieren, die mir vielleicht den Rechner und die Sicherheit kaputt machen. Das gilt aber auch für den Landtag NRW mit seinem alten Real Player, irgendwie 1999er Livestream. Und ja, womöglich viele Inhalte, ich sage jetzt nicht erstmal alle, aber möglichst viele, da wo es geht, Inhalte des öffentlich-rechtlichen Rundfunks selbstverständlich unter eine offene Lizenz, wie eine Creative Commons Lizenz gestellt werden sollen, damit wir sie auch unter bestimmten Bedingungen remixen können. Aber das sollte noch nicht alles sein. Es gibt jetzt diese Haushaltsabgabe. Der ganze öffentlich-rechtliche Rundfunk wurde mal vor 60 Jahren geschaffen, um eine gewisse gesellschaftliche Funktion zu erfüllen, um auch für Meinungspluralität und so weiter und Meinungsvielfalt zu stehen. Ich plädiere mittlerweile dafür, dass man eigentlich mal 1% dieser Haushaltsabgabe dazu verwenden sollte, irgendwie innovative, neue Projekte aus dem Internet zu finanzieren. Man könnte eine Stiftung Internet schaffen, wo man einfach mal 1% von diesen zig Milliarden lassen Sie es 7, 8, 9, ist ja ein bisschen unklar, wie viel jetzt die Haushaltsabgabe reinbringt, in so eine Stiftung Internet steckt, um einfach mal eine gewisse Seed-Finanzierung für innovative Internetprojekte zu schaffen. Und zwar meine ich mit innovativen Internetprojekten ein sehr breites Spektrum. Auf der einen Seite freie Funknetze. Ne, sowas wie WLAN-Initiativen, die aber vollkommen freie Infrastrukturen bieten, die halt auch im Moment ohne jegliche Förderung funktionieren sollten, darunter generell selbstverständlich mitgefördert werden, bis hin zu innovativen Podcast-Projekten oder Transparenzprojekten. Wie man das Ganze ausgestaltet, kann man sich ja dann auch mal im Detail überlegen. Aber ich fände es sinnvoll und auch sinnvoll für eine Akzeptanz dieser Haushaltsabgabe, wenn man mal neue Medienformen fördern würde, die auf dem Markt, einfach weil sie nicht kapitalistisch orientiert sind, weil sie gemeinwohlorientiert sind und so weiter, keinerlei Finanzierungsmöglichkeiten finden würden. Und da würden wir vielleicht auch mal mittelfristig dieses Problem dieser privatisierten Öffentlichkeiten lösen, weil alle Alternativen, die es im Moment auf dem Markt gibt, sind entweder Sachen wie so SchülerVZ und StudiVZ, das ist jetzt auch nicht gerade das Bessere, ne? Oder es sind halt so Open-Source-Projekte, die aber wiederum null Förderung bekommen, die vielleicht mal die neuen Standards für die Zukunft setzen könnten, aber die wiederum zu klein sind, um jetzt mal EU-Gelder für ihr Projekt zu akquirieren. Und so solche Projekte könnte man auch mit einer Stiftung Internet fördern. Das war's. Vielen Dank.